Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla, in die ich heute mit zwei Fragezeichen zurückgekehrt bin, nämlich erstens, wieso muss man bei Aldi an der Selbstbedienerkasse eine Altersverifizierung von einem Mitarbeiter erhalten, wenn man ein Radler kauft, und wieso fragt ein dieser Mitarbeiter dann noch so halb lustig, halb ernst gemeint, ob man denn schon 18 wäre? Also ich weiß ja, dass ich für mein Alter noch relativ jung aussehe, meine Damen und Herren. Wenn Sie mal bei Instagram gucken, werden Sie es auch schnell sehen. Aber so jung, dass ich noch nicht mal 18 sein könnte, also das ist bei aller Liebe für Komplimente dann selbst mir zu viel des Guten. Und die zweite Frage wäre, seit wann dürfen Busse eigentlich an normalen Tankstellen tanken? Ja, das habe ich heute zum ersten Mal gesehen an einer Aral-Tankstelle hier bei uns in Wiesbaden am Hauptbahnhof. Da ist einfach mal so ein DB-Bus da reingeknallt, reingebrettert in die Tankstelle und ist da an die Zapfsäulen rangefahren. Also ich weiß natürlich nicht, ob er da letzten Endes wirklich getankt hat, aber so wie er sich da hingestellt hat, sah es auf jeden Fall so aus. Und er hat dann auch allen normalen Pkw-Fahrern und Motorradfahrern da den Weg versperrt. Also ich weiß es gar nicht. Ich dachte immer, dass normale Busse irgendwie auf dem Betriebshof parken sowieso, aber tanken auch. Ja, oder irgendwo an gesonderten Tankstellen für Busse und Co. Ich weiß es nicht, aber dass die an normalen Tankstellen tanken, weiß ich nicht. Das ist mir neu. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, meine Damen und Herren. Schreiben Sie uns dann an info@schonwieder23uhr.de oder nutzen Sie das neue Kontaktformular auf unserer frisch überarbeiteten Homepage schonwieder23uhr.de, meine Damen und Herren. Ich hatte es Ihnen ja gestern gesagt. Was ich Ihnen übrigens nicht gesagt hatte gestern, und das muss ich jetzt hier auf jeden Fall nochmal nachholen, ein Dank an unsere vielen Abonnenten. Denn ich habe ja gestern schon so ein bisschen was zum Thema Statistiken gesagt und das hatte ich vergessen. Das Kuriosum, das kann ich mich noch dran erinnern, in der ersten Staffelpause zwischen der ersten und zweiten Staffel, da sind unsere Abonnentenzahlen radikal gesunken, zurückgegangen. Und jetzt in der Sommerpause war es offenbar so, wenn da die Statistik nicht spinnt, dass nicht nur die Zahlen nicht zurückgegangen sind, sondern dass sie sogar relativ stark gestiegen sind. Also da kann ich Ihnen nur danken. Herzlich willkommen, liebe neuen Abonnenten im Kreise der Erlauchten sozusagen, oder herzlich willkommen in unserer Mitte hier. Bin mal gespannt, ob ich das Ganze dann rechtfertigen kann. Vielleicht schon mit einer kleinen Bestechung in Form einer schon wieder 23 Uhr Tasse, denn die können Sie im Laufe dieser dritten Staffel gewinnen. Dafür brauchen Sie uns einfach nur auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel zu folgen. Ich habe mir ja gestern nach der Staffelpremiere viele gefragt, ja, wieso willst du denn da überhaupt noch Follower haben? Du blickst doch jetzt schon nicht mehr durch, ja, bei dem ganzen Aufkommen da, bei dem ganzen Traffic. Ja, das ist ja der Witz. Ich habe ja so viele Dutzende Follower wieder rausgeschmissen in der Sommerpause, ja, um da mal wieder einen Durchblick zu haben. Und da habe ich es vielleicht ein bisschen mit übertrieben. Jetzt sind es doch wieder relativ wenige im zweistelligen Bereich. Und da dachte ich mir, das müssen wir jetzt wieder etwas ankurbeln und da ist diese Tassenaktion doch genau das Richtige. Also folgen Sie unserem Instagram-Channel und gewinnen Sie mit etwas Glück am Ende dieser Staffel Mitte Oktober eine von drei schon wieder 23 Uhr Fan-Tassen, die gerade noch in Produktion befindlich sind, aber sobald sie fertig sind, werde ich dann mal ein Bild posten, vielleicht auch ein Reel oder sonst was. Davon können Sie sich dann nochmal überraschen lassen. So, Jetzt muss ich aber auch aufpassen, dass ich hier mal aus diesem Plauderton langsam rauskomme in dieser Staffel. Gestern war es ja auch schon so eine Viertelstunde für die Einleitungsrede verbraten. Jetzt sind auch schon wieder 5 Minuten um. Unglaublich. Heute kann ich es mir aber zumindest deshalb mal ein bisschen mehr leisten, weil wir nicht ganz so viele Nachrichten hier abzuhalftern haben, wie es gestern noch der Fall war. Und zwei davon auch sehr kurz sind nur 4 Stück heute, aber nichtsdestotrotz sollten wir jetzt mal damit anfangen. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Meldung aus der 2. Staffel, dass es ein Münchener ChatGPT gibt, ja, wo geneigte München-Touristen dann Dinge erfragen können, was man denn in München so machen soll, besichtigen soll und so weiter. Und die KI gibt einem dann die Antworten. Und jetzt konnten wir heute im Handelsblatt lesen, dass die Drogeriemarktkette DM ein eigenes DM-GPT einführen wird. Und das ist sowieso offenbar so ein neuer Trend, ja, dass jetzt sozusagen einzelne Firmen ein eigenes GPT bauen lassen von ihren Entwicklern. In nur einem Monat hat DM einen KI-Chatbot entwickelt, den alle Mitarbeiter nutzen können. Er basiert auf der Technik von OpenAI und hat einen entscheidenden Vorteil. Und jetzt muss man aber in diesem Artikel ganz schön lange lesen, bis man diesen einen Vorteil hier rausliest. Es ist der Albtraum jeder Unternehmensleitung. Sensible Informationen, die an Unbefugte weitergegeben werden. So geschehen beim Technologiekonzern Samsung, wo Mitarbeiter mit KI experimentieren wollten und ChatGPT mit vertraulichen Daten fütterten. Daten, die auf fremden Servern liegen und nicht mehr gelöscht werden können. Für das Drogerieunternehmen DM war dies ein Alarm. Nachdem die KI von OpenAI vorgestellt wurde, wollte jeder in der Firma es mal ausprobieren, sagt Andreas Gessner, IT-Bereichsleiter. Beispiele wie Samsung zeigten, wie schnell Firmeninterner bei externen Unternehmen landen. Deshalb haben wir beschlossen, so schnell wie möglich eine Variante zu entwickeln, die für die Firma und die Mitarbeiter sicher ist. Innerhalb eines Monats zusammen mit Microsoft haben sie dann die DM-GPT entwickelt, können nun alle Mitarbeiter der Zentrale im Alltag einsetzen. So, und da hört es ja für mich schon wieder auf, ja, dass es nur auf die Zentrale in Karlsruhe begrenzt ist. Denn erinnern wir uns mal, liebe Leute, an die Alltagserlebnisse, die man so in DM-Filialen hat. Ja, bräuchten nicht eigentlich die Mitarbeiter in den Filialen so ein GPT, was sie fragen könnten, in das sie quasi die Fragen eingeben könnten, die wir Kunden haben. Beispielsweise sowas wie: funktioniert hier die Fotostation? Ja, haben Sie von der Sensodyne auch noch die Sanftweiß-Variante? Und wo liegen hier eigentlich die Präservative und so? Ja, alles das, was man regelmäßig wissen will bei DM, ja, das wissen die ja meistens alles gar nicht. Die sind da immer nur am Ein- und Auspacken. Wenn man Glück hat, machen sie auch nochmal eine zweite Kasse auf, aber mehr ist ja da meistens nicht, ja. Und das wäre doch mal was für ein DM-GPT gewesen, dass man das in der Filiale nutzt, ja, aber nein, nur in der Zentrale. Und was wollen die da in der Zentrale? Für DM-Manager Gessner ist es so, dass er sagt, zurzeit nicht möglich, mit OpenAI Verträge abzuschließen, die konform mit der Datenschutzgrundverordnung seien. Deshalb müssten europäische Firmen die Nutzung von ChatGPT eigentlich verbieten. Andererseits sei es auch fast schon fahrlässig, die spannende Technologie seinen eigenen Mitarbeitern zu verwehren. Und was wollen Sie dann also damit machen, wenn Sie sich so schwer tun, Verträge in der DM-Zentrale mit GPT zu verarbeiten? Was machen Sie dann dort? Da muss man wieder lange nach unten scrollen hier in der Meldung. Und das tue ich hier gerade. Um dabei sein zu können, hat sich DM entschieden, in ihre neue Mitarbeiter-App DM-GPT zum Start so wenig spezielle eigene Anwendungen einzubauen wie möglich. Uns ging es im ersten Schritt um Geschwindigkeit. Deshalb haben wir zunächst nur minimale Veränderungen am Grundmodell vorgenommen, sagte Gassner. Und jetzt wissen wir noch immer nicht, was wollen die denn damit machen. Ist ja schön und gut, dass die Leute in der Zentrale das jetzt in ihrer Mitarbeiter-App drin haben. mehr als 35.000 Prompts sind da mit trainiert worden, mit denen ist dieses DM-GPT trainiert worden, für alle Mitarbeiter der Zentrale freigeschaltet. So, und was wollen Sie jetzt? Da müssen wir noch weiter nach unten scrollen. Parallel zum technischen Rollout haben wir ein Lernprogramm entwickelt mit kurzen Videosequenzen und einer entsprechenden Schulung. Das ist ja auch wunderbar. Im nächsten Schritt soll das Intranet von DM mit angebunden werden, um DM-spezifisches Wissen ausspielen zu können. So, und da haben wir es doch. DM-spezifisches Wissen, das brauchen doch vor allem die Mitarbeiter in den Filialen. Geplant sind auch Komponenten zu Bildgenerierung, wäre auch nicht schlecht, ja. Auch das wäre für die Filialen am besten, wenn man dann irgendwie mal die Mitarbeiter fragt, ja, wie sieht denn hier das Magnesium-Ergänzungsmittel von TT-Sept aus? Ja, können Sie mir das mal zeigen? Ja, dann wird das eben bei Leonardo eingegeben von den Filialmitarbeitern und zack, hat man da direkt das Bild von der Verpackung und dann weiß man aber immer noch nicht, wo es im Regal liegt. Ja, das wäre wunderbar. Aber ja, DM-Chef Christoph Werner sieht ein riesiges Potenzial für den Einsatz generativer KI. Wir begeben uns in ein Feld, das noch offen ist für ganz viele Anwendungsfälle und das die Art, wie wir arbeiten, grundsätzlich verändern wird. Es freut mich, dass wir da so schnell sein konnten, weil sich alle Mitarbeiter damit beschäftigen können und neue Ideen generieren, wo wir es noch einsetzen können. Ja, die scheint ihr auch dringend zu brauchen, wenn ihr nicht auf den Filialeinsatz kommt und offenbar auch noch nicht mal wisst, was die Mitarbeiter in der Zentrale da machen wollen. Ja, bin ich mal gespannt, wann dann Rossmann auch auf den Zug aufspringt, aber schaden kann es natürlich nicht. So, dann erstmal ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Wunderbar. So, dann gehen wir mal rüber zum Thema Dialekte. Da wurde heute nämlich eine Umfrage der Sprachlernplattform Preply oder Preply oder wie sie auch immer ausgesprochen wird, veröffentlicht. Die zeigt, wie unbeliebt einige der deutschen Mundarten wirklich sind. Die Sprachexperten von Preply befragten durch ein unabhängiges Meinungsforschungsinstitut insgesamt 1000 Menschen zwischen 16 und 65 Jahren zu ihrem Dialekt, zu Dialekten, also nicht nur unbedingt zu ihrem eigenen. Zur Auswahl standen insgesamt 18 deutschsprachige Dialekte, auch Mehrfachnennungen waren möglich und das ist das Ergebnis. Wenig überraschend landet wieder Sächsisch auf Platz 1 der unbeliebtesten Dialekte in Deutschland und das mit deutlichem Vorsprung. Mehr als jeder dritte Umfrageteilnehmer stimmte für Sächsisch als Mundart, die als besonders unangenehm empfunden wird. Bereits 2008 war eine Umfrage der Gesellschaft für deutsche Sprache zum gleichen Ergebnis gekommen. Die sächsische Mundart ist tatsächlich auch immer wieder ein beliebtes Ziel für Spott. Ja, wieso bloß, meine Damen und Herren? Liegt es vielleicht auch an den Menschen dort? Man weiß es nicht. Den habe ich ja hier schon mal Unrecht getan im Podcast. Will ich gar nicht. Will ich schon alleine als Uhrenfan nicht. Ja, wo Deutschlands Uhrenhauptstadt in Glashütte liegt in der sächsischen Schweiz. Und Dresden, so eine schöne Stadt, ist Leipzig ja eigentlich auch. Also es ist eigentlich schade, liebe Sachsen, ja, da kann man nur mit euch mittrauern. Aber so ist es nun mal, so sehen die anderen Deutschen das. Ein weiteres Ergebnis der Umfrage, Frauen scheinen sich am Sächseln stärker zu stören als Männer. Während 40% der Frauen sächsisch wählten, waren es bei den Männern nur 35%. Und auch bei den Altersgruppen sind Unterschiede zu sehen. Am unbeliebtesten ist sächsisch bei den 45- bis 54-Jährigen. So, liegt das vielleicht daran, dass diese Altersgruppe die Trennung zwischen Ost und West noch am präsentesten in ihren Köpfen hat, meine Damen und Herren? Man weiß es nicht. Am wenigsten unbeliebt ist das Sächsische bei Angehörigen der Generation Z. Na gut, die befasst sich ja wahrscheinlich auch sowieso kaum noch damit. Wie soll sie dann wissen, ob so schlimm ist? Dicht gefolgt von Bayerisch, an dem sich 28% der jungen Menschen stören. Aber Sächsisch ist im Vergleich zu dieser Umfrage von 2008 zumindest ein bisschen beliebter geworden. Damals wählte noch mehr als jeder zweite Befragte Sächsisch. Heute sind es dagegen nur noch 38%. Preply-Expertin Alexandra Schatz hat eine Erklärung dafür. Wir sehen, dass Dialekte als Teil der gesellschaftlichen Vielfalt wachsende Wertschätzung erfahren. Hier zeichnet sich eine wirklich erfreuliche Entwicklung ab. Individualität und kleine Besonderheiten erhalten mehr Zuspruch. Das gilt auch für das Sprechen im Dialekt. Ja, das wolltet ihr wahrscheinlich mit eurer Umfrage zeigen und trotzdem habt ihr da kein anderes Ergebnis zutage gefördert als 2008, ja? Also 15 Jahre haben nicht gereicht, um moderner zu werden. Was sagt uns das, meine Damen und Herren? Dass Sprache vielleicht doch gar nicht so schnell veränderlich ist, wie es uns einige ach so progressive Menschen wahrhaben wollen, wahrmachen wollen. Was soll ich Ihnen als Germanist dazu sagen? Wir können ja mal weiter gucken, meine Damen und Herren, was denn dann aber eher die beliebteren Dialekte sind. Die gibt es tatsächlich auch. Die Umfrage hat sich auch ausländische deutschsprachige Dialekte angeschaut und festgestellt, dass Schweizerdeutsch, Tirolerisch, Kärntnerisch oder Wienerisch die Deutschen im Vergleich eher selten stören. Ja, vielleicht, weil da Urlaubsgefühle aufkommen, meine Damen und Herren, wer weiß es schon. Innerhalb der auswählbaren deutschen Dialekte löste Westfälisch bei den 1000 Befragten am wenigsten negative Gefühle aus. Die Mundart, die im nordöstlichen Teil von Nordrhein-Westfalen gesprochen wird, erhielt nur 7% der Stimmen und ist damit der deutsche Dialekt, der die Allgemeinheit am wenigsten nervt. Ja, was soll ich Ihnen dazu sagen? Als gebürtiger Westfale, da hätte ich Ihnen auch so sagen können, ohne jede Umfrage, da bräuchte ich doch sowas hier nicht für von irgendeinem modernen Institut da, was es nur im Internet gibt, was willst du denn damit anfangen? Ne? Also das ist so nix. Vielleicht haben wir in unsere Podcast-Folge da, wo ich das mit der Klopperei in Castrop-Rauxel erzählt habe, auch so ein bisschen dazu beigetragen. Ich weiß es ja nicht, aber das freut mich natürlich generell hier zu hören, dass die Leute sowas erkannt haben, ne? Was ein sympathischerer Dialekt ist und was eben keiner ist. So, das ist schon mal nicht schlecht. Das freut mich doch direkt darauf nochmal ein Schlückchen zum Wohl. So, und jetzt haben wir noch diese beiden besagten Kurzmeldungen und damit schließen wir das dann auch heute schon wieder ab. Wir müssen mal wieder ein bisschen Zeit reinholen. Gestern eine Dreiviertelstunde direkt zum Staffelstart war ja echt ein Wahnsinn. So, dann gehen wir jetzt mal nach Baden-Württemberg. Da hat nämlich eine Mülltüte für Aufsehen gesorgt. Eine sich bewegende, raschelnde und brummende Mülltüte. Die hat einen Anwohner in Neuried so sehr besorgt, dass er die Polizei rief. Das war gestern Nachmittag und heute wurde das hier von der Polizei mitgeteilt. In Offenburg, zwei Streifenpolizisten fuhren daraufhin am Montagnachmittag zum Einsatzort. Der Müllbeutel befand sich zu diesem Zeitpunkt unter einem Sandsteintrog. Und im Beutel fanden die Beamten dann schließlich was? Ja, überraschenderweise ein Tier. Und was glauben Sie, was es für ein Tier war? Ein Igel. Er hatte mutmaßlich Schutz gesucht und war in die Tüte gekrabbelt. Der Igel wurde an einem sicheren Ort ausgewildert. Und damit endet diese Nachricht schon, die uns hier von der AFP erreichte, meine Damen und Herren. Das sind mittlerweile schon Nachrichten. Also ich dachte, die Sommerpause wäre so langsam überall wieder vorbei und nicht nur bei uns, aber offenbar sorgt auch sowas hier noch für Furore. Da müssen wir wohl noch bis September warten oder so, bis die Meldungen mal wieder ein bisschen gehaltvoller werden. Das müssen Sie mal überlegen. Ein bewegender, raschelnder und brummender Müllbeutel löst den Polizeieinsatz aus und dann ist es doch wieder nur ein Igel. Ja, also, naja. Gut, das ohne Worte und das andere im Grunde genommen auch. 3 Meter tiefer Krater in Straße in Schwerin. In Schwerin bildet sich in einer Straße plötzlich ein Krater von 2 Metern Durchmesser und 3 Metern Tiefe. Das kennt man ja sonst nur von Straßen aus Westdeutschland, meine Damen und Herren, aus dem Ruhrgebiet, wo man wieder beim West-Ost-Unterschied ist. Im Osten, wie in Schwerin, sind die Straßen doch eigentlich einwandfrei. Jetzt müsste man als arroganter Wessi sagen, weil wir den Ossis das doch alles bezahlt haben. Ja, sag mal, ein beliebter Satz genau aus der Altersgruppe, die Sächsisch auch zum unbeliebtesten Dialekt gewählt hat. Das passt ja alles zusammen. Ein Krater von 2 Metern Durchmessern und 3 Metern Tiefe hat sich plötzlich in einer Straße in Schwerin aufgetan. Grund ist eine Unterspülung, nachdem ein Kanal der Straßenentwässerung eingestürzt war, wie eine Stadtsprecherin am Dienstag mitteilte. Ein Kanal ist eingestürzt. Die betroffene Straße in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern wurde auf einem Abschnitt voll gesperrt. Unter der Fahrbahn hatte sich durch das kaputte Rohr ein Hohlraum gebildet. Muss man sagen, das Bild kennt man ja längst nicht nur aus dem Straßenverkehr, dass sich durch kaputte Rohre Hohlräume bilden, meine Damen und Herren. Die Stadt geht nach Worten ihrer Sprecherin davon aus, dass der Schaden in etwa einer Woche behoben sein wird. Das sind aber sehr optimistische Schätzungen für eine Stadt in Deutschland, meine Damen und Herren, bezogen auf Straßensanierung. Ja, aber gut, in Ostdeutschland ist man das ja vielleicht noch so gewohnt. Ja, in einer Woche wird das schon behoben sein. Mein Gott, also das sollten wir mal wieder im Auge behalten, meine Damen und Herren. Die erste Meldung in dieser dritten Staffel, die wir hier im Auge behalten können. Mal gespannt, wann dieses Loch gestopft ist. Aber bestimmt schneller als so manche Haushaltslöcher in gewissen Bundesländern, die ja auch alle gestopft werden müssen, vor allem die in den Kommunen. Ja, das also soweit für heute, meine Damen und Herren. Belassen wir es mal bei diesen gut 20 Minuten nach der ausufernden Folge von gestern. Aber eine Frage zum Schluss habe ich ja noch. Liebe Elfi, hallo, was ist mit dir? Ich habe immer noch keine E-Mail von dir erhalten. Schreib doch mal, morgen ist doch wieder dein angestammter Mittwoch. Vielleicht willst du die Tradition ja in der dritten Staffel fortführen. Es würde, glaube ich, so einige Menschen freuen. So. Das also soweit für heute. Temperaturtechnisch weiß ich nicht, wie es bei Ihnen war, meine Damen und Herren. Bei uns heute wieder etwas angenehmer als gestern noch. Und das wird jetzt hoffentlich von Tag zu Tag in dieser Woche auch so sein. Und damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.